Wenn früher einem Herrscher die Moral seines Volkes zu lax erschien, dann ordnete er einfach mal einen Bußtag an. Zum Beispiel, wenn eine Hungersnot drohte, dann, so meinte der Herrscher, konnte ja ein Bußtag nicht schaden. Vielleicht schickte Gott die Hungersnot ja, weil sein Volk so lax war. Und vielleicht ließ Gott sich ja davon beeindrucken und er wendete die Hungersnot doch noch ab, wenn nur alle schön Buße tun. Zur Buße gezwungen? Natürlich kann das gar nicht klappen. Solche verordnete Buße wäre ja höchstens äußerlich. Man könnte zum Schein mitmachen, tun, was die anderen auch tun, aber mit echter innerer Umkehr hätte das nichts zu tun. Wer heute, wo er nicht einmal mehr gesetzlicher Feiertag ist, den Bußtag bewusst begeht und an diesem Tag Gottesdienst feiert, der weiß, echte Buße tut gut. Dem ist bewusst, dass auch in seinem Leben längst nicht alles glatt geht. Und er weiß, dass die beste Chance zur Änderung darin besteht, Gottes Hilfe in Anspruch zu nehmen. Gott ermöglicht Umkehr. Mein Leben kann oder darf nicht so weitergehen, das sagen sich einzelne Menschen. Aber wir übernehmen auch gegenseitig Verantwortung füreinander. Als ganze christliche Gemeinde kann es auch angesagt sein, Buße zu tun. Und auf diesem Aspekt soll heute einmal der Schwerpunkt liegen. Nicht, das wäre die erste Möglichkeit, nicht auf einem staatlich verordneten Bußtag. Ist ja weder verordnet, noch wird es durch einen freien Tag unterstützt mittlerweile. Und auch nicht, das wäre die zweite Möglichkeit, auf rein individueller Buße, sondern drittens auf der Neuausrichtung in der christlichen Gemeinschaft. Christ sein kann man nur in Gemeinschaft. Jesus nachfolgen kann man nur zusammen mit anderen, die auch auf dem Weg sind. Daher spielt die christliche Gemeinde eine so große Rolle im Neuen Testament. Nirgends im Neuen Testament findet man eine Stelle, die das unterstützen würde, dass nur Einzelne zum Glauben kommen. Hauptsache, sie haben sich bekehrt und sie für sich sind dann gerettet. Nein. Das gibt es gar nicht, sondern wer Jesus für sich annimmt, der schließt sich einer Gemeinde an. Der ist fortan mit anderen gemeinsam unterwegs. Ja, und in einer christlichen Gemeinde, da läuft es dann eben manchmal besser, manchmal schlechter. Sie besteht eben aus Menschen. An christliche Gemeinden wenden sich auch die Sendschreiben der Offenbarung. Hören wir heute, was der Herr der Kirche der Gemeinde in Sardes zu sagen hatte. Ich lese den Predigtext aus Offenbarung 3, die Verse 1 bis 6. Dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, das sagt, der die sieben Geister Gottes hat und die sieben Sterne. Ich kenne deine Werke. Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Werde wach, und stärke das andere, das schon sterben wollte. Denn ich habe deine Werke nicht als vollkommen befunden vor meinem Gott. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast. Und halte es fest und tue Buße. Wenn du nicht wachen wirst, werde ich kommen wie ein Dieb. Und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Aber du hast einige in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Die werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind's wert. Wer überwindet, soll mit weißen Kleidern angetan werden. Und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens. Und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Liebe Gemeinde, ich habe einmal eine Predigt über diesen Text gehört, in einer Kirchengemeinde, die ich als absolut vorbildlich bezeichnen würde. Es war eine lebendige und missionarische Gemeinde mit ganz vielen Ehrenamtlichen, mit unzähligen Aktivitäten. Der Predigttext wurde vorgelesen. Und ehrlich gesagt, ich hätte überhaupt nicht gewusst, was ich in jener Gemeinde zu diesem Text hätte sagen sollen. Aber zum Glück war ich ja auch nicht dran. Der Prediger aber, der war dran und er fing an und er sagte, was der Seher Johannes damals im Blick auf Sardes niedergeschrieben hat, das gilt heute für euch. Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Totenstille. Und der Prediger fuhr fort. Ja, die Gemeinde hier in diesem Ort, sie ist so stolz darauf, dass sie eine außerordentlich lebendige Gemeinde ist. Sie hat den Namen, dass sie lebt, aber ihr seid tot. Es ist alles nur Schein. Eure Werke sind nicht vollkommen vor Gott. Harte Worte. Aber tatsächlich hatte der Prediger dann etliches Handfestes aufzuzählen, was erst auf den zweiten Blick auffiel, aber was tatsächlich nicht in Ordnung war. Die evangelische Kirchengemeinde Linkenheim hat durchaus auch den Ruf, eine lebendige Gemeinde zu sein. Die Berichte zur Visitation im vergangenen Jahr enthielten nur Lob vom Kirchenbezirk und vom Oberkirchenrat. Und viele beneiden uns nicht nur um unsere Gebäude, sondern auch um unser Gemeindeleben. Gelten die Worte an Sardes also auch uns? Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot? Um es klar zu sagen, ich bin nicht so mutig wie der Prediger, den ich damals gehört habe. Ich würde das auf keinen Fall so pauschal sagen und erst recht nicht würde ich Ihnen eine Mängelliste von der Kanzel entgegenschmettern. Ich denke nur, dass es uns als ganze Gemeinde gut tut, wenn wir mal überprüfen, wo wir denn nur den Namen haben, dass wir ach so lebendig sind und wir kaschieren damit nur, dass manches tot ist. Und ich fasse mich dabei als erstes an die eigene Nase. Wo ist denn bei mir vieles nicht in Ordnung? Und wo liegt es auch an mir als Pfarrer, wenn sich die Gemeinde nicht so entwickelt, wie sie es könnte und sollte? In der Offenbarung lesen wir diese Anklage an Sardes. Und dann aber nicht nur Anklage, sondern auch einen Lösungsweg. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast und halte das fest und tue Buße. Das ist doch interessant. Buße beginnt mit dem Empfangen. Und hier steckt gleich der wesentliche Punkt drin. Nicht wir sollen noch mehr geben, selbst wenn wir heute erkennen, was in unserem Leben oder in unserer Gemeinde schiefläuft. Nicht wir sollen dann das aus unserer Kraft in Ordnung bringen und vielleicht noch mehr tun oder uns noch mehr anstrengen, sondern wir sollen empfangen, damit wir wieder etwas Lebendiges zum Weitergeben haben. Empfangen und weitergeben. Nicht wir sollen noch mehr tun, sondern wir sollen Gott mehr tun lassen. Nicht wir sollen noch mehr oder noch Klügeres sagen, sondern wir sollen hören, was Gott uns zu sagen hat. Daran dürfen wir uns festklammern, was Gott tut. Und über Gottes Worten, über Gottes Werken sollen wir dann Buße tun. Das heißt, daran können wir uns neu ausrichten. Von ihm lassen wir uns neu erfüllen. Wann trägt man denn den Namen, dass man lebt, zurecht? Wenn man sich an dem ausrichtet, der selbst das Leben ist. Wenn man in Abhängigkeit von ihm lebt, der sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Lebendigkeit kommt von dem, der das Leben in Person ist. Er sagt es von sich selbst, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, ich bin es in Person. Und nur daher bekommen auch wir Leben und Lebendigkeit. Wir tragen den Namen, dass wir leben, dann zurecht, wenn wir uns an ihm ausrichten. Vor kurzem habe ich einen politischen Kommentar gelesen, den ich sehr treffend fand. Da wurde beklagt, wie sehr sich die politischen Lager aufspalten. Die eine Denkweise und die andere. Und die gehen immer weiter auseinander. Und in der Mitte ist gar nichts mehr. Es gibt gar keine Kommunikation mehr zwischen den Lagern. Und dieser Kommentar hat jetzt sehr gut analysiert, wie es dazu kommen konnte. Und zwar, weil Politik spannend sein wollte oder sollte. Aufmerksamkeit erreicht man heutzutage am besten mit Provokationen, mit steilen Thesen, mit herausfordernden, scharfen Sätzen, mal ganz deutlich gesagt, dann vielleicht auch überdeutlich, überspitzt gesagt, das will ich und das andere ist ja nun ganz falsch. Parteien wollen sich so klar wie möglich voneinander abgrenzen. Das macht ja die Politik interessant. Aber zugleich führt diese Art und Weise, sich profilieren zu wollen, auch immer mehr zu solchen unüberbrückbaren Differenzen, die einen und die anderen und gar kein Gespräch mehr. Und das Fazit des Kommentars lautete, Politik muss wieder langweilig werden. Das heißt, es muss wieder mehr um Sachthemen gehen, nicht so extrem scharfe Positionen, sondern auch wieder das Verbindende suchen, nicht nur abgrenzen, sondern aufeinander zugehen. Wenn man fundierte Entscheidungen treffen will, dann muss man sich in Details einarbeiten. Und das ist natürlich langweiliger als herausgeschleuderte Thesen, die zwar unterhaltsam sein können, aber die Gräben nur vertiefen. Man müsste wieder mehr nach Kompromissen suchen, auch wenn das eintöniger ist, als stolz auf die eigenen Maximalforderungen zu verweisen. Soweit der politische Kommentar. Und ich sage jetzt, auch Kirche muss wieder langweiliger werden. Nicht ein Highlight nach dem anderen, nicht ein Event jagt das nächste. Stattdessen stetiges Wachstum in die Tiefe. Wie ist das bei uns? Wir haben den Namen, dass wir leben. Ja, wir sind eine lebendige Gemeinde und vieles, vieles daran ist gut und gesegnet. Und wir können uns freuen darüber. Und trotzdem besteht nicht manches unserer Lebendigkeit auch darin, dass wir kaum noch normale Gottesdienste haben? Fast jeden Sonntag feiern wir einen Kasus, einen Anlass, etwas Besonderes. Und alles ist gut, wenn wir auf jede einzelne Sache gucken, die ist gut und es ist ein Zeichen unserer Lebendigkeit. Und trotzdem, die Gefahr ist, dass wir über all dem Außergewöhnlichen das ganz alltägliche Leben vernachlässigen. Und dass wir gar keine Zeit mehr haben, in die Tiefe zu wachsen. Dass wir uns als Gemeinde nicht mehr geistlich weiterentwickeln, weil wir eben eine spannende Sache nach der nächsten haben. Dass wir nicht als Gemeinschaft zusammenwachsen, sondern zu schnell nach außen gucken. Wie können wir denn den Ruf unserer Lebendigkeit auch weit nach außen tragen? Dass die Glaubensentwicklung jedes einzelnen Gemeindeglieds in den Hintergrund gerät, solange wir, und ist das nämlich nicht so häufig die Hauptsache, solange wir genug Mitarbeiter haben, die die ganzen Aktionen stemmen können, brauchen wir die Mitarbeiter tatsächlich nur, um den Schein der Lebendigkeit aufrechtzuerhalten? Ich sage, geistliches Leben besteht darin, dass wir wachen, also wachsam sind, aufmerksam sind, dass wir uns auf den Herrn unserer Gemeinde ausrichten, dass wir von ihm empfangen, dass wir auf ihn hören, dass wir uns abhängig machen von ihm und nicht auf unsere eigene Kraft vertrauen, nicht auf unsere Veranstaltungen vertrauen, nicht auf das stolz sind, was wir alles stemmen können, sondern dass wir auf ihn hinweisen und nicht uns selbst feiern, dass wir unsere Ehrenämter zur Ehre Gottes tun und nicht unserer Gemeinde und natürlich erst recht nicht für uns selbst. Auf diese Weise, dass wir wachen und auf den hinweisen, der das Leben in Person ist, auf diese Weise erfüllen wir auch alle drei Aspekte eines Bußtages. Das eine war ja das Individuelle. Wir überprüfen unser jeweils eigenes Gewissen und wir richten uns, jede und jeder, ganz individuell neu auf Gott aus, sind wachsam und hören, was er von uns will und mit unserem Leben vorhat. Wir stärken, das ist das Zweite, die Gemeinschaft und sind als ganze Gemeinde, als Christinnen und Christen vor Ort im Namen Gottes unterwegs. Und wir wirken, das ist das Dritte, damit in die Gesellschaft hinein, indem wir vorleben, was wahre Buße und was echte Ausrichtung oder Neuausrichtung auf Gott bedeutet. Und zwar gerade im Gegensatz zu oberflächlichen Riten, im Gegensatz zu Heuchelei, im Gegensatz zum einfach nur dazugehören, im Gegensatz zum Tun, was sich eben so gehört, sondern wirklich wachen und hören auf Gott. Sich wirklich auf ihn einstellen, ob das jetzt attraktiv ist und Zeitungsartikel bringt oder nicht. Werde wach und stärke das andere. Werde wach, immer wieder diese Aufforderung. Ja, das ist unser Auftrag. Stärke das andere, nicht das, was Publicity bringt. Stärke das andere, stärke den Glauben im Alltag. Stärke das Miteinanderleben, stärke das Füreinander-Dasein, das Verborgene, das Unscheinbare. Ganz viel Wesentliches geschieht hinter verschlossenen Türen, zum Beispiel an Seelsorge, an Miteinander beten, am still Bibel lesen und darüber sprechen. Denn dann gilt für uns die gleiche Verheißung, die auch Sardes gegeben war: Wer überwindet, soll mit weißen Kleidern angetan werden, und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens, und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Überwinden, das ist hier das Stichwort. Überwinden, das heißt, die Beziehung zu Gott über alles stellen. Nicht auf die Öffentlichkeitswirksamkeit schielen. Jedes Risiko und auch manche Unannehmlichkeit eingehen, um Gott zu bekennen und ihm näher zu kommen. Wer überwindet, also wer in Verbindung mit Gott bleibt, wird von Gott geehrt. So fasse ich jetzt mal hier die untere Hälfte des rot markierten zusammen. Von Gott geehrt werden, dafür stehen die weißen Kleider, dafür steht das Buch des Lebens, dafür steht das Bekennen vor den Engeln. Von Gott geehrt werden. Was für eine Verheißung, das von Gott zu bekommen. Gott wird das für uns tun. Das hat er mit uns vor. Das ist sein Ziel. Gott braucht keine duckmäuserischen Untertanen, sondern er möchte mit dir in Beziehung leben. Das ist das Ziel der Buße, nicht Demütigung, nicht äußerliche Riten klein machen, damit Gott sich groß fühlt vielleicht. So haben es vielleicht diejenigen sich vorgestellt, die ehemals verpflichtende Bußtage eingeführt haben. Aber es geht um was anderes. Es geht ums Lossagen von allem, was uns von Gott trennt. Ehrlich werden, ehrlich werden, Gott näher kommen, Gottes Hilfe annehmen, empfange, höre, nimm seine Hilfe an, die Beziehung zu ihm festigen, das bedeutet wahre Buße. Die Ermahnung an Sardes gilt uns in aller Ernsthaftigkeit, aber auch die Verheißung an Sardes gilt uns in allem Glanz. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast, und halte es fest und tue Buße. Amen.